Werbung. Gemeinsam mit DM haben wir als erfahrene Hebammen ein einzigartiges Sortiment von 13 hochwertigen Pflegeprodukten entwickelt. Mit all unserer Expertise und Leidenschaft haben wir 4 spezielle Produkte für die Mama und 9 für das Baby kreiert, die euch in dieser besonderen Zeit vor und nach der Geburt optimal unterstützen.
Unser Ziel war es, euch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben, sowohl in der Schwangerschaft als auch in der sensiblen Zeit danach. Von der sanften Wochenbetteinlage, die euch in den ersten Wochen nach der Geburt unterstützt, bis hin zur pflegenden Hautschutzcreme für zarte Babyhaut. Jedes einzelne Produkt wurde mit Sorgfalt und Liebe entwickelt. Jedes Detail wurde bedacht, um den hohen Anforderungen von Müttern und Babys gerecht zu werden. Schaut bei eurem nächsten DM-Marktbesuch unbedingt nach unseren Hallo Hebamme-Produkten.
Wir laden euch herzlich ein, sie auszuprobieren und euch selbst von der Qualität zu überzeugen. Mit Hallo Hebamme an eurer Seite seid ihr bestens auf die Bedürfnisse eures Babys und eurer eigenen vorbereitet.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebamme Podcast. Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie und wir beide sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir haben heute ein ganz großartiges Thema, das wir nicht nur alleine heute besprechen. Denn wir werden heute das Thema Hämangiome besprechen. Und das, wie gesagt, nicht alleine, sondern wir haben einen ganz tollen Gast hier mit uns sitzen.
Dr. Med-Fabian Rupping ist heute bei uns. Er ist Oberarzt für die Spezialsprechstunde für Hämangiome und Gefäßmalformation. Und vielleicht, Fabian, möchtest du dich aber unseren Hörerinnen und Hörern gerne nochmal mit ein paar Worten mehr selber vorstellen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, guten Tag. Gerne stelle ich mich einmal kurz vor. Mein Name ist Fabian Rupping. Wie ihr schon gesagt habt, ich bin Facharzt für Kinderchirurgie und arbeite an der Kinderklinik in Heidelberg an der Universitätsklinik. In der Sprechstunde, die ihr eben schon genannt habt, die eine unserer Spezialsprechstunden in der Kinderchirurgie ist, betreue und begleite ich jetzt schon seit mehreren Jahren Säuglinge mit Hämangiomen und ihre Eltern, die nicht selten auf Empfehlung ihrer Hebamme, aber natürlich auch häufig über die niedergelassenen Kinderärzte zu uns in die Sprechstunde kommen.
Jetzt haben wir den Begriff hier ganz häufig schon fallen lassen, nämlich Hämangiome. Magst du uns denn mal erzählen, unseren Hörerinnen und Hörern, was sind denn eigentlich genau Hämangiome?
Ja, gerne. Das infantile Hämangiom, im Volksmund wird es auch Blutschwamm genannt, ist der häufigste gutartige Tumor im Kindesalter. Das ist eine Wucherung, die von der Gefäßwand ausgeht und in den meisten Fällen bei Geburt noch gar nicht bemerkt wird. Erst einige Tage oder Wochen nach der Geburt fällt dann eine Hautveränderung auf, die zunächst manchmal als Geburtsverletzung erst interpretiert wird. Dadurch, dass das Hämangiom aber dann die Tendenz hat zu wachsen, wird über das Aussehen des Blutschwamms relativ schnell klar, dass es sich eben nicht um einen Bluterguss oder Kratzer durch die Geburt, sondern um ein Hämangiom handelt. Über das Wachstum lassen sich Hämangiome dann auch gut von Feuermalen abgrenzen. Das Feuermal kennt man vielleicht unter dem Namen Storchenbiss, wenn es im Nacken auftritt. An der Stirn wird es manchmal ganz nett auch Engelskuss genannt. Und in den ersten 3 Lebenswochen können Feuermale sehr ähnlich zu Hämangiomen aussehen, wachsen aber im Gegensatz zu Blutschwämmen nicht.
Wie häufig treten denn die Hämangiome auf?
Häufiger als man denkt, weil Hämangiome am gesamten Körper auftreten können und eben nicht nur im Gesicht, wo sie für jeden offensichtlich sind, bekommt man es bei Kindern als Außenstehender oft gar nicht mit. Wenn man aber in seinem Bekanntenkreis nachfragt, wird man häufig hören, ja, das hatte mein Kind auch mal, ist mit der Zeit weggegangen. Insgesamt haben etwa 4-5% aller Säuglinge ein Hämangiom, Mädchen dabei häufiger als Jungs, in einem Verhältnis 3:1 etwa. Und noch viel häufiger ist es bei Frühgeborenen. Bei kleinen Frühgeborenen unter 1000 Gramm hat ungefähr jedes dritte Kind ein Hämangiom irgendwo am Körper.
Kannst du sagen, was die Ursachen für die Entstehung sind? Sind die überhaupt bekannt oder hat man Anhaltspunkte, woher Hämangiome kommen können?
Nee, so genau weiß man das nicht. Es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einer Minderversorgung des betroffenen Gewebes mit Sauerstoff in der Embryonalphase. Und dadurch werden dann Botenstoffe freigesetzt, die eine Überproduktion von Blutgefäßbestandteilen anregen und eben dann das Hämangiom so gebildet wird. Das Hämangiom wächst dann zunächst unkontrolliert, bis der Körper irgendwann gegenreguliert und es dann mit der Zeit langsam verschwindet.
Du hast gesagt, dass einige Kinder ja auch damit schon geboren werden, es aber noch nicht so ganz ersichtlich ist, dass es tatsächlich ein Hämangiom ist. Kann man denn prophylaktisch hier etwas tun, vielleicht auch schon in der Schwangerschaft, damit es nicht entsteht?
Nee, meines Wissens gibt es keine speziellen Risikofaktoren, um vorzubeugen, dass Hämangiome entstehen. Es gibt eine gewisse erbliche Komponente, das heißt, dass Kinder von Eltern, die auch schon ein Hämangiom hatten, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst ein Hämangiom zu bekommen. Indirekt kann man natürlich was tun, indem man das Risiko für Frühgeburtlichkeit senkt, weil es bei Frühgeborenen eben häufiger vorkommt als bei reifgeborenen Kindern, zum Beispiel indem man auf Nikotin oder Alkohol in der Schwangerschaft verzichtet.
Du hast gerade schon gesagt, ein Hämangiom kommt häufiger vor, als das viele wissen, weil es eben am ganzen Körper auftreten kann. Gibt es so prädestinierte Stellen, wo man sagt, das kommt häufiger vor oder ist das einfach am ganzen Körper möglich? Kannst du dazu was sagen?
Ja, prinzipiell kann das Hämangiom an jeder Stelle des Körpers auftreten. Am häufigsten sind sie aber in der Haut im Kopf-Hals-Bereich. Nicht selten wachsen aber Hämangiome auch irgendwo am Körperstamm oder im Windelbereich. Und manchmal wächst auch mehr als ein Hämangiom irgendwo am Körper. Wenn es 5 oder mehr Hämangiome am Körper sind, die man zählen kann, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch in den Organen Hämangiome sind, zum Beispiel in der Leber. Deshalb führt man, wenn man 5 oder mehr Hämangiome am Körper hat, eine Ultraschalluntersuchung durch, um auch danach zu schauen.
Du hast ja schon gesagt, dass nach der Geburt es nicht so wirklich immer erkennbar ist, aber bis zu welchem Zeitpunkt sind sie denn dann wirklich sichtbar, dass man am Körper, egal an welcher Stelle, man ein Hämangiom erkennt?
Wie du schon sagst, meist fallen sie eben bei der Geburt nicht auf. Auch da gibt es Ausnahmen. In Einzelfällen erzählen Eltern rückblickend, dass an der Stelle, an der das Hämangiom dann wächst, bei Geburt die Haut etwas heller war, vielleicht auch als Zeichen der Gewebshypoxie in der Embryonalphase. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen.
Ja.
Und wenn es dann sichtbar ist, ist es in den ersten Wochen oft noch nicht ganz sicher möglich, die genaue Diagnose zu stellen, bis es dann über das Wachstum klar wird.
Wie lange kann man davon ausgehen, dass so ein Hämangiom wächst? Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt vielleicht Panik haben und sagen, oh, da war vielleicht so eine kleine Stelle. Kannst du dazu was sagen?
Das ist bei jedem Kind unterschiedlich. Auch die Wachstumsgeschwindigkeit ist von Hämangiom zu Hämangiom unterschiedlich. Und da habe auch ich in der Sprechstunde nicht eine Kristallkugel, die mir sagt, wie lange das jetzt bei dem Hämangiom, was da vor mir liegt, sein wird. Es gibt Hämangiome, die nur einige Wochen leicht wachsen und dann erstmal gleich groß bleiben. Auf der anderen Seite können manche Hämangiome auch sauschnell wachsen und setzen das Wachstum dann über Wochen fort. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, dass nach vollendetem 4. Lebensmonat der größte Teil des Wachstums abgeschlossen ist und Hämangiome selten länger als bis zum 7. bis 8. Lebensmonat wachsen. Sie bleiben dann eine Zeit unverändert und so ab dem 2. Lebensjahr fangen sie an, sich langsam zurückzubilden. Und bei den meisten unbehandelten Kindern, wo ich also nie was gemacht habe, ist das Hämangiom zum Einschulungsalter einfach wieder verschwunden.
Du hast gerade Thema Behandlung angesprochen, wenn man behandelt oder auch nicht. Das würden wir gerne nochmal genauer aufgreifen. Wann ist es denn wichtig, ein Hämangiom zu behandeln? Ist es überhaupt notwendig? Und wie entscheidet man danach, ob es jetzt behandelt werden muss oder ob man einfach zuwartet?
Also dadurch, dass bei den meisten unbehandelten Kindern beim Einschulungsalter nichts mehr zu sehen ist, sollte man auch für die meisten Kinder nichts machen. Hämangiome werden deshalb in unkomplizierte und komplizierte Hämangiome eingeteilt. Die allermeisten, etwa 85% der Hämangiome, können als unkompliziert eingestuft werden und benötigen dementsprechend keine Behandlung. Bei 15% der Hämangiome, die als kompliziert eingestuft werden, muss man aber zumindest über eine Behandlung nachdenken. Ob ein Hämangiom als kompliziert gilt, hängt dann in erster Linie von der Lokalisation ab. Ein Hämangiom im Augenlidbereich kann zum Beispiel dazu führen, dass mit dem Wachstum des Hämangioms das Auge nicht mehr richtig geöffnet werden kann. Und da hilft es nicht, dass das Hämangiom dann zum Einschulungsalter verschwunden ist, weil das Sehenlernen nur in den ersten Lebensjahren erfolgt und dann auch nicht mehr nachgeholt werden kann. Es muss aber auch deshalb nicht jedes Hämangiom im Lidbereich direkt behandelt werden, weil wenn die Augenöffnung problemlos möglich ist und das Hämangiom überhaupt keine Wachstumstendenz zeigt, wird man das Hämangiom eben nicht behandeln, sondern in dem Fall einfach beobachten. Und dann spielt neben der Entscheidung für oder gegen eine Therapie das Wachstumsverhalten auch eine wichtige Rolle. Eine weitere Lokalisation, in der Hämangiome häufig Probleme machen, ist auch der Windelbereich. Große Hämangiome neigen im Windelbereich dazu, wund zu werden. Wir nennen das Ulzeration. Und solche Wunden haben das Risiko, sich zu entzünden und bereiten den Säuglingen dann Schmerzen, weshalb Blutschwämme, wenn sie wund sind, sehr schnell behandelt werden sollten.
Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Gibt's auch so eine bestimmte Größe, wo man sagt, oh ja, ab der sollte man jetzt unbedingt mit einer Behandlung beginnen?
Ja, das muss man dann immer im Einzelfall entscheiden. Bei Hämangiomen, die so groß sind, dass man davon ausgehen muss, dass der Körper sie bei weiterem Wachstum nicht mehr alleine zurückbilden kann. Oder bei größeren Hämangiomen, zum Beispiel im Nasen- oder Lippenbereich, würde ich Eltern zumindest eine Therapie anbieten, wenn ich denke, dass bei weiterem Wachstum eine kosmetische Beeinträchtigung bleiben könnte. Bei rein kosmetischem Grund für eine Behandlung hängt die Entscheidung für oder gegen eine Therapie aber auch immer vom Wunsch der Eltern ab. Es gibt Eltern, die sagen, dass sie ihrem Kind bloß keine Medikamente geben wollen, wenn es nicht zwingend medizinisch notwendig ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Eltern, die die Sorge haben, später von ihrem Kind vorgeworfen zu bekommen, eine mögliche Behandlung nicht gemacht zu haben und deshalb eher eine Behandlung wünschen. Da bei der Größe des Hämangioms, wenn es jetzt nicht um eine spätere funktionelle Beeinträchtigung geht, geht es immer darum, die Einstellung der Eltern auch ernst zu nehmen und dann mit den Eltern gemeinsam einen Weg zu finden, ob man da eine Behandlung wahrnimmt oder nicht.
Gibt es denn generell ein Zeitfenster, wo man sagt, okay, hier kann man mit einer Behandlung warten? Wir hatten es ja jetzt gerade schon auf die Größe bezogen, aber generell nochmal für alle Hörerinnen und Hörer. Wie lang kann man denn mit einer Behandlung generell warten?
Ja, also man hat natürlich schon immer ein gewisses Zeitfenster, aber man muss wissen, dass das Ziel einer Behandlung immer ist, das Wachstum zu stoppen, um für die Rückbildungsphase, die dann später kommt, die besten Voraussetzungen zu haben. Deshalb macht eine Behandlung nur in der Wachstumszeit Sinn, also in den ersten Lebensmonaten. Wenn das Wachstum irgendwann abgeschlossen ist, also wenn die Kinder grob das erste Lebensjahr vollenden, macht die wachstumshemmende Therapie keinen Sinn und in den meisten Fällen wartet man dann ab, was die Rückbildung von alleine bis zum Einschulungsalter macht, bevor man über weitere Maßnahmen nachdenkt.
Jetzt haben wir hier schon so oft das Wort Behandlung fallen lassen. Wie kann denn so eine Behandlung, so eine Therapie einfach aussehen? Gibt es da Unterschiede vom Zeitpunkt, von der Dauer? Welche gibt es generell? Kannst du uns dazu was sagen, Fabian?
Ja, das ist ganz spannend, denn in der Therapie hat sich in den letzten 15 Jahren einiges verändert. Vor 15 Jahren hat man Hämangiome, die man behandeln musste, oft operativ entfernt oder mit dem Laser behandelt oder wenn beides von der Lokalisation oder Größe nicht möglich war, hochdosiert Cortison gegeben. Das ist der Grund, warum auch heute noch in vielen Kliniken wie auch bei uns Hämangiome in der kinderchirurgischen Sprechstunde betreut werden, auch wenn wir das Operieren als Kernkompetenz des Chirurgen für die Kinder glücklicherweise heute nicht mehr durchführen müssen bei Hämangiomen. Heute werden die Hämangiome nämlich erfolgreich mit Propranolol behandelt. Das ist ein Beta-Blocker. Und dass dieser in der Behandlung von Hämangiomen so erfolgreich ist, wurde durch einen Zufall vor 15 Jahren ungefähr entdeckt. Bei einem Kind, das eben wegen eines so großen Hämangioms mit Cortison behandelt wurde und dann unter der Cortisontherapie eine Herzerkrankung bekommen hat, musste dann zur Therapie dieser Herzerkrankung eben Propranolol gegeben werden. Und der französische Arzt, der das Medikament gegeben hat, hat bemerkt, dass mit der Medikamenteneinnahme eben auf einmal das Hämangiom aufgehört hat zu wachsen und sich dann mit der Zeit sogar zurückgebildet hat. Man hat dann mit der Zeit herausgefunden, dass eine 2- bis 3-fach niedrigere Dosierung des Beta-Blockers im Vergleich zur Dosierung, die man geben würde, wenn man eine Herzerkrankung hat, ausreicht, um das Hämangiomwachstum effektiv zu stoppen. Und die Nebenwirkungen des Beta-Blockers in dieser niedrigen Dosierung sind vor allem im Vergleich zu einer Vollnarkose, die für eine Operation notwendig ist, überschaubar, sodass die medikamentöse Behandlung mit einem Beta-Blocker mittlerweile die Standardbehandlung ist und Operationen und auch Lasertherapie nicht mehr empfohlen werden sollten. Und wenn man diese medikamentöse Behandlung dann durchführt, wird das als süßer Saft, damit die Kinder den auch gerne trinken, morgens und abends angeboten. Der Beginn der Behandlung bei uns erfolgt im Rahmen eines zweitägigen stationären Aufenthalts, in dem wir schauen, dass die Therapie auch gut vertragen wird. Zu Hause geben die Eltern dann den Saft weiter, bis das zu erwartende Hämangiomwachstum abgeschlossen ist. Mit abgeschlossenem ersten Lebensjahr, beziehungsweise wenn man relativ spät erst mit der Therapie begonnen hat, aus welchen Gründen auch immer, sollte die Therapie aber zumindest 6 Monate durchgeführt werden, bevor man das dann absetzt. Und wenn man es dann abgesetzt hat, wartet man ab, was die Natur macht mit dem Resthämangiom, was noch verblieben ist, und schaut sich vielleicht, wenn da noch was übrig ist, zum Einschulungsalter nochmal an. Aber meistens sehen wir die Eltern dann nicht mehr.
Spannend. Vielen Dank auch für die Hintergrundinformationen, die du uns hier noch miterzählt hast. Ist ja doch immer mal auch gut zu wissen, warum oder wie Therapien eigentlich entstehen. Und dass das natürlich durch Zufall passiert ist, ist natürlich jetzt für alle Eltern bzw. Kinder, die das betrifft, großartig, dass es jetzt eben diese Möglichkeit gibt und eben nicht mehr so viele Operationen hier stattfinden müssen. Als Abschlussfrage jetzt gerne nochmal Thema Blickdiagnose. Wenn man es sozusagen angeschaut hat, das Hämangiom, reicht das dann aus? Beziehungsweise wenn jetzt auch nach diesem Einschulungsalter, was ja ungefähr 6 Jahre ist, immer noch ein Hämangiom da ist, was für zusätzliche Untersuchungen werden dann notwendig?
Also zu deiner ersten Frage. In der Regel reicht die Blickdiagnose zur Diagnosestellung eines Hämangioms aus. Es gibt aber Ausnahmen, in denen weitere Diagnostik notwendig wird. Weitere Untersuchungen müssen zum Beispiel durchgeführt werden, wenn man mehr als 5 Hämangiome, habe ich, wie ich es eben schon gesagt hatte, an der Haut hat, dann, oder aber auch wenn das einzelne Hämangiom sehr groß wird, dann sollte man Ultraschalluntersuchungen eben durchführen. Aber auch sind manchmal dann Blutuntersuchungen notwendig. Ebenso muss man manchmal weitere Untersuchungen machen, wenn man bestimmte Sonderformen von Blutschwämmen, zum Beispiel sogenannte segmentale Hämangiome im Gesicht hat. Bei diesen dann doch sehr seltenen Hämangiomformen führt man dann eine MRT-Untersuchung vom Kopf in Narkose durch, weil es eben noch kleine Säuglinge sind und nicht still liegen bleiben während dieser MRT-Untersuchung. Und das muss man machen, um Gefäßveränderungen im Kopf auszuschließen. Das ist aber super, super selten. Wenn dann außerdem durch die klinische Beurteilung des Hämangioms oder über einen Ultraschall, das trifft dann ein bisschen deine zweite Frage, die Zuordnung nicht sicher möglich ist, kann es in seltenen Fällen notwendig sein, eine Biopsie durchzuführen, um dann wirklich die Diagnose zu klären. Dass nach dem Einschulungsalter noch Residuen da sind, wo man die Diagnose in Frage stellen muss, ist eher selten. Wenn, dann geht es nach dem Einschulungsalter darum, kosmetische Beeinträchtigungen dann tatsächlich wegzuoperieren. Muss dann aber auch immer wissen, dass man dadurch natürlich eine Narbe schafft, wenn ich da mit dem Messer was wegschneide.
Du hast gerade schon gesagt, dass ein Ultraschall der Organe notwendig wird, ab einer gewissen Größe oder wenn eben auch mehr als 5 auftreten. Nach welchen Organen wird da zum einen geschaut und warum wird danach geschaut? Hat das nochmal eine Relevanz für die Therapie?
Also wir machen bei uns standardmäßig dann einen Ultraschall vom Bauch und vom Schädel. In das Gehirn kann man ja bei kleinen Säuglingen, solange die Fontanelle noch offen ist, auch mit dem Ultraschallgerät gut eine Untersuchung durchführen. Wir machen es vor allem deshalb, um eben festzustellen, ob auch in den Organen ein Hämangiom vorliegt, was jetzt per se erstmal gar nichts Dramatisches ist. Diese Hämangiome verhalten sich eigentlich ganz genauso wie die Hämangiome an der Haut. Aber es ist gut zu wissen, dass da eins ist, weil wenn man jetzt in der Leber einen Hämangiom sehen würde, dann würden wir Verlaufsultraschalls vereinbaren, um zu sehen, wie sich eben dieses Hämangiom, was man außer im Ultraschall eben nicht durch reines Anschauen beurteilen kann, im weiteren Verlauf verhält. Und wenn dieses Hämangiom zum Beispiel stark wachsen würde, dann müsste man sich da natürlich auch überlegen, ob man eine Therapie beginnt. An sich ist aber ein solches Organhämangiom auch nicht prinzipiell Grund, direkt mit einer Therapie zu beginnen.
Vielen Dank, super spannend. Viele Informationen hast du hier unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gegeben. Willst du vielleicht als Abschluss noch allen Eltern, die vielleicht gerade in Sorge sind, weil ihr Kind ein Hämangiom diagnostiziert bekommen hat, noch etwas mit auf den Weg geben?
Ja, das ist eine gute Idee. Erstmal sollten Eltern mitnehmen, dass die meisten Hämangiome überhaupt gar keinen Grund zur Besorgnis darstellen und die meisten auch gar nicht behandelt werden müssen. Sollten sich Eltern bei einem schnell wachsenden Hämangiom Sorgen machen, würde ich den Eltern empfehlen, dass sie zunächst mal im Wochenabstand einfach mit dem Handy Fotos vom Hämangiom machen, weil sie so selber nachprüfen können, ob das Hämangiom überhaupt eine Dynamik hat und wie schnell es wächst und dann aber auch mit ihrem Kinderarzt mit Hilfe der Fotos den Verlauf des Hämangiomwachstums besprechen können. Sollte dann der Kinderarzt das Hämangiom als kritisches Hämangiom einordnen und eine Vorstellung in einer Spezialsprechstunde für notwendig erachten, hilft dann auch mir die Fotodokumentation in der Einordnung immer sehr.
Mensch, Fabian, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast in unserem Hallo Hebammen-Podcast warst. Dieses Thema, dass wir das so ausführlich mit dir heute hier besprechen konnten, ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Bereicherung. Und vielen Dank, dass du diese ganzen tollen Informationen mit uns geteilt hast, aber auch mit den Hörerinnen und Hörern, aber auch mit Anja und mir. Für uns war es auch nämlich sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, gerne.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr ihn auf Apple Podcast hört. Vielleicht auch gerne mit Wünschen zu Themen, die ihr gerne hier mal bei uns hören würdet. Und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast über Spotify hört, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst. Das ist nämlich möglich. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Wir verraten aber noch nicht so viel, was es da gehen wird. Und sagen bis dahin, eure Anja
und Marie.